Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Und bei uns geht es heute um das Disneyland unter den Theaterfestivals, denn so liebevoll sprechen Künstler und Publikum regelmäßig über das Theaterspektakel in Zürich. Gleich sprechen wir aber erst einmal über die Bürgerbühne am Staatsschauspiel Dresden, denn die steht vor einem Neustart. Das und mehr jetzt in Rang 1. Die Bürgerbühne am Dresdner Staatsschauspiel gilt als Trendsetterin für professionelles Theater mit Laien. Seit 10 Jahren schon werden hier Modelle entwickelt, wie eine Theaterbühne Begegnungsraum und Ort der Kunst zugleich sein könnte. Von, mit und für die Bürger Dresdens. Und nun steht an der Bürgerbühne ein Neuanfang an. Der Regisseur Tobias Rausch, der als Experte für dokumentarische Theaterformen gilt, wird mit Beginn dieser Spielzeit ihr neuer Leiter. Und die erste kleine Änderung, die sieht man schon im Namen, denn zwischen Bürger und Bühne prangt jetzt ein schicker Doppelpunkt. Wofür er steht, danach habe ich Tobias Rausch vor unserer Sendung gefragt.
Ja, also der Doppelpunkt, das ist ja immer ein Zeichen, wonach jemand anfängt zu sprechen. Ja, man gibt jemandem das Wort. Und das ist für uns das Motto der Bürgerbühne. Jetzt haben die Bürgerinnen und Bürger das Wort. Das war auch unter Miriam Scholl schon so. Und wir suchen jetzt auch nach neuen Formen, wie man den Bürgerinnen und Bürgern das Wort geben kann. Und das kann möglicherweise auch nicht das gesprochene Wort sein, sondern auch das Wort, das der Körper gibt. Also wir nehmen Tanz in die Bürgerbühne mit auf. Das kann eher performative Arten und Weisen sein, sich auszudrücken. Also dafür öffnet der Doppelpunkt gewissermaßen den Raum, neue Sachen auszuprobieren.
Jetzt hat sich ja das Konzept der Bürgerbühne längst über den deutschsprachigen Raum hinaus etabliert. Inzwischen gibt es sogar ein europäisches Bürgerbühnenfestival. Was hat denn für Sie diesen Siegeszug der Bürgerbühnen ausgemacht? Ist das ein blinder Fleck in der Theaterlandschaft, der da getroffen wurde? Oder hat das auch zu tun mit dieser Sehnsucht nach dem Authentischen?
Tja, also authentisch ist ja immer die Frage. Also das hat man jetzt auch wirklich beim Bürgerbühnenfestival gesehen. Hochartifizielle künstlerische Arbeiten, die nicht einfach dadurch leben, dass da echte Menschen auf der Bühne stehen, sondern sehr originelle künstlerische Sprachen gefunden werden. Ich glaube, es ist ja grundsätzlich die Frage an das Theater, vor allen Dingen an die Stadttheater in Deutschland, in welcher Art und Weise sie in die Stadtgesellschaft, in unsere Demokratie eingebunden sind und vor allen Dingen umgekehrt auch wie die Bürgerinnen und Bürger eingebunden sind in die Theater. Mein Eindruck ist, dass es eben nicht mehr nur genügt zu sagen, wir machen Aufführungen, kommt und schaut es euch an, sondern es gibt, glaube ich, ein sehr großes Bedürfnis danach, selbst gehört zu werden, selbst vorzukommen. Und das, glaube ich, ist die große Qualität von Bürgerbühnen, dass dort eben die Geschichten, die Stoffe und auch die Menschen in Erscheinung treten, die ganz nah an dem Leben dran sind und auf eine ganz eigene, sehr intensive Art und Weise Theater und Stadt miteinander verwurzeln.
Nun sind ja aber die Laien auf der Theaterbühne nichts, was erst durch die Idee der Bürgerbühne ins Spiel gekommen ist. Wenn ich da an jemanden denke wie Christoph Schlingensief, an eine Gruppe wie Rimini-Protokoll, auch an Volker Lösch, der viel in Dresden gearbeitet hat, da waren ja die Laien schon immer Teil des Theaters. Inwiefern geht denn die Bürgerbühne als Institution nach Ihrem Verständnis über diese Experten des Alltags, wie man das nennt, eigentlich hinaus?
Ja, genau, weil es eine Institution ist. Also, dass es eben eine stehende Sparte eines Hauses ist und es jedes Jahr 5 professionelle Inszenierungen gibt und dann noch das Clubprogramm und das Montagscafé und den Unart-Wettbewerb. Das heißt, das ist nicht ein einzelnes Projekt, wo aus inhaltlichen Gründen man jetzt nicht professionelle Darsteller dazu holt, sondern es ist eben eine ganze Sparte und das befruchtet sich eben gegenseitig. Es werden unterschiedliche Ästhetiken ausprobiert, unterschiedliche Regiesprachen, aber auch ganz unterschiedliche Strukturen, wie man zusammenarbeiten kann. Und das ist eben das Tolle, wenn man das in einem Rahmen von einem großen Stadt- oder Staatstheater macht. Und ich muss sagen, ich bin ja jetzt als Leiter neu in die Sparte gekommen, aber diese Sparte funktioniert einfach wie ein perfektes Uhrwerk. Die haben eben in diesen 10 Jahren Wege gefunden, wie man am besten solche Projekte, den Background organisiert. Und das ist einfach toll, weil man sich wirklich um die Kunst kümmern kann, um das, was man inhaltlich verhandeln will, ohne dass man jetzt darüber nachdenken muss, wie organisieren wir das eigentlich alles.
Was ich ganz interessant finde, wenn man das Spielzeitheft aufschlägt, dann sieht man unter jeder Premiere und jedem Projekt so einen kleinen Kasten, wir suchen. Wir suchen zum Beispiel junge Erwachsene, wir suchen ehemalige oder aktuelle Lehrerinnen, wir suchen Menschen, die einen Bruch in ihren sozialen Beziehungen erlebt haben. Was macht das eigentlich mit der Theaterarbeit, wenn man gar nicht planen kann, wer und was da auf einen zukommt?
Das ist das große Geschenk. In Dresden ist es so, es gibt ein Infotreffen, wo das Regieteam sich vorstellt und jeder kann da hinkommen, sich das angucken, Fragen stellen und dann überlegen, habe ich Lust, da mitzumachen oder nicht. Und dann gibt es meistens eine Woche später ungefähr einen Auswahlworkshop und man dann guckt, ob das irgendwie zusammenpasst und dann wird zum Schluss eine Auswahl getroffen. Und es ist immer wieder überraschend, auf was für Menschen man da trifft und welchen Geschichten man begegnet. Menschen, mit denen man sonst nie zusammengekommen wäre, und verbergen sich Geschichten und Biografien dahinter, die man sich nicht ausdenken kann. Und dann muss man nochmal neu denken. Alles, was man sich vorher am Schreibtisch ausgedacht hat, ist in dem Augenblick nur eine Art Rahmen. Und jetzt geht es wirklich aus der Interaktion hervor. Und dass die beteiligten nicht professionellen Darsteller immer auch selbst als Künstler, und zwar nicht nur als Darsteller, sondern selbst als schaffende, kreative Künstler an diesen Projekten beteiligt sind.
Jetzt treten Sie haben es erwähnt, in sehr große Fußstapfen in Dresden. Welche Signatur wollen Sie jetzt der Bürgerbühne geben? Man könnte ja auch fragen, muss sich da überhaupt irgendwas verändern?
Also es ist zweierlei. Das eine ist, man hat auf dem Bürgerbühnenfestival gesehen, dass die Arten und Weisen, wie man Bürgerbühne verstehen kann, explodiert sind. Und das interessiert mich, nach Dresden zu holen, diese unterschiedlichen Sprachen und Ideen. Und einfach auch nochmal zu forschen. Eine wichtige Neuerung sind zum Beispiel die B-Clubs. Also es gab bisher ein Clubprogramm, 10 bis 14 Clubs pro Saison, wo jeder mitmachen konnte, der wollte. Also es gibt keinen Auswahlworkshop. Und dann probt man einmal pro Woche und am Ende der Saison gibt es so eine Werkstattaufführung. Und wir haben jetzt einen B-Club, der sich mit Dramaturgie beschäftigt. Und der Gedanke dahinter ist, dass wir gemeinsam versuchen zu überlegen, was wäre eigentlich eine Dramaturgie für Bürgerbühnenprojekte, um dann in der kommenden Saison die Projekte schon vom Anfang an, von der Ideenfindung aus, mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam zu entwickeln. Das heißt, nicht einfach Themen zu setzen und Regieteams zu setzen, sondern die Bürger auch schon in einem sehr frühen Stadium mit einzubeziehen in die Entwicklung eines Programms, sodass es zum Schluss eine Art Bürgerdramaturgie gibt.
Und das ist dann wahrscheinlich auch ein Versuch, diesen oft geäußerten Vorwurf gegenüber dem, ich sag's jetzt mal, authentischen Theater zu widerlegen, nämlich dass es eigentlich nur eine andere Form von Entfremdung ist, dass da jemand auf die Bühne gezerrt wird, der da seine Lebensgeschichte erzählen soll und doch dabei eigentlich auch nur wieder von Regisseurinnen und Regisseuren angewiesen und geleitet wird.
Naja, das kommt letztlich auf die Regisseure und Regisseurinnen an. Wir haben jetzt in der kommenden Saison Turbo Pascal mit einer Position dabei und die zeichnen sich ja gerade durch eine Arbeitsweise aus, die sehr kollektiv ist, wo es eben nicht den großen Plan am Anfang gibt, sondern Fragestellungen und gemeinsam begibt man sich auf eine Forschungsreise. Das heißt, die Mitwirkenden sind immer auch gleichzeitig Recherchierende. Und das ist uns wichtig, dass es eben diesen gemeinsamen Prozess gibt und man nicht sagt, du hast eine tolle Geschichte, erzähl die doch mal und ich baue drumherum ein Bild.
Jetzt haben Sie ganz am Anfang gesagt, dass es Ihnen mit dem Doppelpunkt im neuen Namen der Bürgerbühne um den Dialog geht. Gibt es auch einen Punkt, an dem dieser Dialog für Sie aufhört oder gar nicht erst zustande kommen soll? Stichwort mit Rechten reden.
Also ich glaube, die tolle Möglichkeit von so einer Bürgerbühne oder überhaupt von einem großen Theater, wie es das Staatsschauspiel ist, dass es Themen setzen kann, dass es eine eigene Agenda setzen kann. Und ich glaube, dass es gerade auch in Dresden wichtig ist, dass wir Themen setzen und sagen, was sind denn eigentlich die wichtigen Themen? Ja, Fridays for Future hat jetzt uns gezeigt, was ein wichtiges Thema auf der Agenda ist. Und wir müssen uns alle dringend damit beschäftigen, welche Herausforderungen stellt der Klimawandel an unsere Gesellschaft und auch an uns als Theater. Und mit Rechten reden, die Gefahr ist immer, dass man der Agenda der Rechten, dem Framing, der Themensetzung aufsitzt und sozusagen immer hinterherläuft. Deswegen, glaube ich, ist es wichtig zu sagen, wir setzen andere Themen. Und dann kann es natürlich auch sein, dass in einer Inszenierung jemand mit dabei ist als Mitwirkender, der vielleicht die AfD wählt. Wir fragen ja nicht eine politische Gesinnung ab, bevor die Leute bei uns mitmachen. Aber das heißt ja nicht, dass man sich in einem anderen Kontext vielleicht trotzdem begegnen kann und man dann feststellt, okay, vielleicht fällt unsere Gesellschaft doch nicht auseinander, wenn wir uns darauf besinnen, dass es wichtigere Themen gibt als die Migrationsdebatte.
Wenn wir jetzt mal sagen, wir 10 Jahre in die Zukunft schauen, was würden Sie sich wünschen, wo die Bürgerbühnen im Deutschen Stadt- und Staatstheater dann stehen? Müsste man nicht konsequenterweise eigentlich sagen, dass es irgendwann gar nicht mehr diese Bühnen braucht, weil Theater eben immer Theater für und mit den Bürgern der Stadt sein sollte?
Also ich glaube, dass es gut ist, dass es eine Vielzahl an Formen gibt. Und ich glaube, es ist gut, dass es Häuser gibt, die sich auf Schauspieltheater konzentrieren und dass es Häuser gibt, die versuchen, Mischformen zu entwickeln, wo es nicht diese starre Trennung in zwei Sparten zwischen Projekten mit nicht-professionellen und Projekten mit professionellen Darstellern gibt. Und ich glaube, es ist gut, dass Häuser wie Dresden das als eigene Sparte etablieren. Weil ich glaube, jede Struktur und jede Form bringt wieder andere ästhetische Ergebnisse zustande. Und deswegen ist das Spannende für mich, dass es eine Vielzahl an Formen und Strukturen weiterhin geben wird.
Sagt Tobias Rausch ab dieser Spielzeit neuer Leiter der Bürgerbühne am Staatsschauspiel Dresden. Dort wird heute die neue Saison eröffnet und die erste Premiere an der Bürgerbühne, die ist am 15. September, Schuldenmädchen Report heißt sie. Es gibt wohl kaum einen idyllischeren Festivalort als das Zürcher Theaterspektakel. Wo sonst kann man mit Blick auf die schneebedeckten Alpen bei sommerlichen Temperaturen 3 Wochen lang Kultur genießen, nebenbei schwimmen und international höchst anspruchsvolle Kunst erleben? Seit 40 Jahren findet das Kulturfest für alle nun schon statt und meine Kollegin Susanne Burkhardt hat sich gefragt, wie sich das Festival in dieser Zeit verändert hat.
Als William Kentridge, international gefeierter Künstler aus Südafrika, Mitte der 80er Jahre das erste Mal nach Europa kam, erschien ihm Zürich wie eine Partystadt. Überall Restaurants am See, Zelte und Menschen, die schwimmen.
So I assume that all theater festivals would be like this.
Ich dachte, alle Theaterfestivals in Europa wären so. Halb Zirkus, halb Performance. Alles war so offen und lebensfroh, so völlig anders als das, was ich aus Johannesburg kannte. Eine Idee, wie die Welt sein könnte.
Eine Idee, wie die Welt sein könnte, vermittelt damals in den 80ern noch in 3 Zirkuszelten und einer alten Fabrik direkt am Zürichsee auf den Landiwiesen. Dort stehen heute mehrere Gebäude. Zelte und Restaurants gibt's immer noch und eben diese besondere Mischung.
Ja, es gibt ja so ein bisschen 2 Welten.
Sagt Festivalleiter Matthias von Harz. Seit 2 Jahren plant er das Programm fürs Zürcher Theaterspektakel.
Es gibt die Welt, die hier der Platz, der Ort, der Park am See ist, die Landewiese. Und die andere Welt sind die Shows auf den Bühnen. Ich denke immer, das heißt Theaterspektakel, weil das Theater ist das eine und das Spektakel ist das andere. Aber natürlich funktioniert das vor allem durch diese Kombination so gut.
Der Spektakelteil des Festivals, umsonst und draußen, das sind die Zauberer, Clowns und Akrobaten, die wichtige Arbeit in Sachen Nachwuchsförderung leisten. Für manche findet hier die erste Begegnung mit dem Theater statt. In der roten Fabrik herrscht Konzentration und Ausgelassenheit gleichzeitig. Die Schweizer Theatergruppe Kulipan lässt Michael Endes unendliche Geschichte lebendig werden. Eine Geschichte, die so alt ist wie das Festival.
Wo ist Fantasie, Mondkind? Wo sind die anderen alle?
Auch nach 40 Jahren ist die Frage, was wir Menschen ohne Fantasie wären, noch immer aktuell und wird hier so fantasievoll und hinreißend auf Schweizerdeutsch verhandelt, dass das junge Publikum begeistert mitgeht. Begründet wurde das Festival vor 4 Jahrzehnten als Reaktion auf die Zürcher Jugendunruhen, als eine Art gegenkulturelle Einrichtung zu den Schauspiel- und Opernhäusern. Daher versteht sich das Zürcher Theaterspektakel immer auch als politisches Festival.
Then the world enters into a second big war.
Und zeigt Produktionen wie das australische Stück We All Know What's Happening, entstanden aus einem Workshop zu Kunst und Menschenrechten. Die unendliche und unglaubliche Geschichte der Pazifikinsel Nauru. Australische Kinder erzählen von diesem Ort, der seit Jahren dem australischen Staat als Flüchtlingslager dient, um sich unerwünschter Einwanderer vom Leib zu halten. Mit einfachen, aber sehr berührenden Mitteln berichten die Kinder von der Absurdität und Tragik dieser Insel und finden so ein Ausdrucksmittel für die eigene Ohnmacht angesichts der Ungerechtigkeit, die die Kinder dort erleben müssen.
I think they're all really committed to raising awareness and talking about it and finding opportunities to.
Während der Zusammenarbeit ist ein Bewusstsein entstanden, so Regisseurin Samara Hirsch. Ein Bewusstsein, dass man etwas tun kann, Aufmerksamkeit erreichen zum Beispiel und der eigenen Regierung sagen, was ihnen, den Kindern, nicht passt.
They can speak up, they can tell our government that they're not comfortable with this. Yeah, I think it's for them a platform to share knowledge.
Theater auch als Plattform der Wissensvermittlung. Wie aber vertragen sich in diesem paradiesischen Ambiente die ernsten Themen, wie sie Samara Hirsch und andere internationale Gäste wie Neat Company oder William Kentridge auf die Bühne bringen? Für Festivalleiter Matthias von Harz kein Widerspruch.
Also es gelingt uns, Leute für politische Themen, für avantgardistische Formen zu interessieren, die sonst da auf keinen Fall hingegangen wären. Also es ist so ein bisschen ein Lockmittel, mit dem man wirklich ein breites Publikum für zeitgenössische Kunst interessieren kann.
Zum Ende des Festivals kehrt an diesem Wochenende der südafrikanische Künstler und frühe Gast William Kentridge noch einmal zurück. Hier in Zürich, wo vor mehr als 100 Jahren Dada entstand, performt er Schwitters Ursonate, die heute ein bisschen wie der Ursprung des Beatboxens anmutet. Mit seinen politischen Drawing Lessons zur Kolonialzeit erinnert Kentridge auch daran, wie wichtig es ist, voneinander zu erfahren und sich in Festivals wie diesem zu begegnen. So wie damals, als er zur Zeit der Apartheid das erste Mal mit einem Ensemble aus schwarzen und weißen Künstlern in die Schweiz kam.
Viele haben damals erstmals ihr Land verlassen und erlebt, dass sie in ein Restaurant gehen konnten, ohne sich zu fragen, darf ich das jetzt, weil ich nicht weiß bin. Dieses Zusammensein außerhalb der Spannungen in Südafrika, das war für die Kompanie wie ein utopischer Moment, als würde man frische Luft atmen.
William Kentridge heute und morgen noch zu erleben beim Theaterspektakel in Zürich, das damit nach rund 3 Wochen zu Ende geht. Susanne Burkhardt hat die 40. Ausgabe für uns besucht und ihren Beitrag, den gibt es natürlich auch online unter deutschlandfunkkultur.de.
Die geniale Stelle.
Manchmal finden die schönsten Momente am Theater gar nicht auf der Bühne statt und manchmal sieht man sie auch nicht, sondern man hört sie. Findet auch Petra Gaubatz. Sie ist Souffleurin an den städtischen Bühnen in Frankfurt am Main.
Meine geniale Stelle ist, wenn vor Beginn der Vorstellung die Türen des Zuschauerraums geöffnet werden. Also die kurze Zeitspanne vor Einlass des Publikums. Zuvor hat sich alles zurückgezogen. Der Inspizient ist an seinem Pult. Die Kollegen von Ton und Licht sind im Saal an ihrem Platz. Genau wie ich, erste Reihe Mitte, das Textbuch vor mir. Und dann sind da einige Minuten, die sind still. Einfach still. Als ob nichts ist, Leere. Und es kommt mir vor, als ob der Saal noch einmal tief einatmet, zu sich kommt. Und in dieser Atmosphäre kommt ein Geräusch. Das ist das Klacken der Eingangstüren. Das ist ein Geräusch, das ist so sonor und so vertrauenserweckend. Das hätten Sounddesigner erfunden haben können für ein Luxusauto. Und dieses Klacken markiert, dass die Lehre beendet ist und dass das Gemeinsame beginnt zwischen Schauspielern, Zuschauern. Auch dann ist es noch kurz ruhig und dann kommt das Rascheln und Trippeln und Trappeln und Murmeln. Die Stille geht, die Zuschauer kommen rein und der Raum ist dann mit Erwartungen gefüllt.
Das Geräusch, wenn die Saaltüren sich öffnen, ein zauberhafter Moment stiller Erwartung, hier für uns festgehalten von der Souffleurin Petra Gaubatz. Erwartungsvoll, aber sicherlich gar nicht still geht es dieser Tage auch beim Filmfestival von Venedig zu. Dazu mehr jetzt in unserem Filmmagazin Vollbild mit Susanne Burg. Viel Spaß dabei, wünscht Janis Elbira.